Hallo und herzlich willkommen zu einer pickepackevollen Folge Kicker Daily. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ich habe 3 Anläufe gebracht. Heute ist Mittwoch, der 10. April. Mein Name ist Matthias Dersch und bei mir ist heute
Caroline Laues. Hallo.
Ja, wir sind ja mittendrin in der Champions League Woche und da gibt es wirklich einiges zu bereden mit unseren Kollegen vor Ort. Wir sprechen später mit Mario Krischel über die gestrige Partie des FC Bayern beim FC Arsenal. Danach klingeln wir dann auch noch kurz bei unserem BVB-Reporter Patrick Kleimann in Madrid durch.
Aber wie immer vorher die News des Tages für euch. Geschäftsführer Marcel Schäfer verlässt den VfR Wolfsburg mit sofortiger Wirkung. Schäfer wollte eigentlich ab Sommer seinen Posten für einen Neuanfang freimachen, muss nun aber sofort gehen. Der Grund: Schäfer soll ein Angebot von Ligakonkurrent RB Leipzig vorlegen. Um alle sportlichen Belange kümmert sich fortan Sportdirektor Sebastian Schinzilorz. 2009 wurde Schäfer mit Wolfsburg Meister. 2018 stieg er als Sportdirektor in die Führungsebene des Vereins auf.
Die deutschen Frauen haben gestern im 2. EM-Quali-Spiel den 2. Sieg gefeiert. In Aachen gab es ein 3:1 gegen Island. Wie die Leistung der Mannschaft von Bundestrainer Horst Rubesch einzuordnen ist, das hat uns unser Experte Leon Elspass auf die Mailbox gesprochen.
Das ist ein perfekter Start in die EM-Qualifikation. 2 Siege aus 2 Spielen. Beim deutschen Team sorgt das selbstverständlich für Freude und Zuversicht, wenngleich jede und jeder weiß, dass es noch mehr braucht in den nächsten Monaten. Island dominierte die deutsche Mannschaft, war in der ersten Hälfte effektiv und hätte in der zweiten noch ein paar Tore mehr folgen lassen können, wenn nicht müssen. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass Island ja jetzt nicht zu den Top-Nationen der Welt gehört und dass die Konstanz ein Thema bleibt dieser deutschen Mannschaft. Gegen Island gab es eine kleinere Schwächephase in der ersten Hälfte, gegen Österreich zuvor beim 3:2 gab es eine größere Schwächephase, die zu einem 0:2 Rückstand führte. Noch stabiler zu werden, noch sicherer zu werden, das wird ein Thema sein, um bei Olympia im Sommer um Gold mitspielen zu können.
Ja, es gibt Spiele, deren Geschichte ist in einem Satz erzählt und es gibt Spiele, über die könnte man ganze Bücher schreiben. Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern am Dienstagabend war so eins aus dieser besonderen Kategorie und darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Kollegen Mario Krischel in London. Hallo Mario.
Hi, grüß euch.
Ja, fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichsten an. Das Spiel ist 2:2 ausgegangen. Damit war vorab nicht unbedingt gerechnet worden. Arsenal war ja zuletzt in sehr starker Form. München hatte hingegen ja in Heidenheim verloren. War Bayern jetzt so viel stärker als zuletzt oder war Arsenal einfach schwächer?
Also ich würde nicht sagen, dass Arsenal schwächer war. Ich würde es mal aus positiver Sicht formulieren und Bayern war natürlich sehr viel besser als in Heidenheim. Das steht ja völlig außer Frage. Es kam ihnen sehr zugute, dass sie jetzt mal wieder, anders als ja in 95% der Fälle in der Bundesliga, nicht das Spiel machen mussten und eher reagieren konnten. Nach 15 Minuten sah das zwar eher so aus, als würde das völlig in die Hose gehen, weil Arsenal schon sehr, sehr dominant gestartet ist. Aber die Bayern haben sich gefangen, sind ein bisschen aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen. Aber mein Gott, daraus haben sie Kraft gezogen, haben das dann sehr robust verteidigt alles. Und ja, am Ende kann man sich aus Münchner Sicht vielleicht auch sogar ein bisschen ärgern, dass es nur ein 2:2 war.
Die Anfangsphase, die sah gar nicht gut aus für die Bayern. Saka hat dann ja auch das 1:0 erzielt. Woran hat es denn gelegen, dass es dann nach dieser Anfangsphase besser geklappt hat mit dem Münchner Plan, etwas abwartender zu spielen?
Was sehr gut getan hat, war dieser Ausgleich aus dem Nichts, weil bis dahin hattest du schon das Gefühl, oh, die überrennen die Bayern hier gerade teilweise, vor allem über die ja sehr schwache linke Seite von Alphonso Davies. Der hatte wieder mal große Probleme, vor allem mit Bukayo Saka. Dann fällt der Ausgleich und dann hast du gemerkt, okay, es waren ja keine Auswärtsfans da, leider vielleicht aus neutraler Sicht. Deshalb wurde es auf einmal so mucksmäuschenstill, als Gnabry das Tor schoss. Und das hat so ein bisschen den Stecker gezogen bei Arsenal, dass die gemerkt haben, oh fuck, wir machen zwar das Spiel, aber das sind dann immer noch die Bayern, die dann tatsächlich einen Schuss, ein Tor gebraucht haben. Und von da aus haben dann scheinbar die Bayern sich auch erinnert, ach ja, wir sind ja doch der FC Bayern und das ist das Champions League Viertelfinale und das hat ihnen wirklich spürbar Kraft verliehen.
Sprich, der Mythos in England der Bayern, der hat da geholfen?
Ja, kann man vielleicht so sagen, ja.
Thomas Tuchel ist ja bekannt dafür, gerade in der Champions League, dass er sich immer was Besonderes überlegt, diese abwartende Rolle, diese ja im Grunde Underdog-Rolle, die er da seinen Münchnern verpasst hat. Glaubst du, die können wir jetzt auch häufiger sehen von den Münchnern, weil es so gut funktioniert hat?
Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Arteta ist natürlich auch so ein ausgebuffter Trainer, gelernt von Guardiola, der sich jetzt vielleicht auch denkt im Rückspiel, ja okay, dann lassen wir die Bayern erstmal machen. Wir haben es in der Liga gesehen, Matthias, du wirst dich erinnern, das erste Spiel Dortmund gegen Bayern diese Saison, da wollte der BVB auch ein bisschen mitkicken. Das ging gründlich schief. Bayerns vielleicht bestes Saisonspiel war tatsächlich das 3:0 gegen Stuttgart, obwohl sie da, ja, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber nur so roundabout 35% Ballbesitz hatten. Sie haben den VfB machen lassen, haben das clever kompakt gestaltet und haben das Spiel 3:0 verdient gewonnen. Und aktuell spielt es ihn schon in die Karten. Natürlich wird der FC Köln am Samstag nicht das Spiel gestalten. Von daher ist es, wie gesagt, in der Bundesliga in der Regel ja fast unmöglich. In der Champions League bin ich sehr gespannt, wie Arteta seine Mannschaft einstellt.
Ja, dann lass uns doch mal bei der Champions League bleiben. Welche Spieler der Münchner haben dich denn gestern besonders überzeugt?
Wir haben uns jetzt als Spieler des Spiels für Leon Goretzka entschieden. Also wir haben sowohl Goretzka, Gnabry, Kane als auch Sané alle bei der Note 2 verdient. Goretzka sehr, sehr, sehr robust, zweikampfstark, hat da richtig Präsenz gezeigt im Mittelfeld. Gnabry musste, nachdem Davies ja eine verheerende Anfangsphase hatte, gegen den Ball quasi eine Fünferkette gestalten, sprich sehr, sehr viel nach hinten arbeiten, hat er sehr gut gemacht, hat vorne den Akzent gesetzt beim Tor. Kane war immer anspielbar, hat die Bälle herausragend verteilt, war vor allem auch gegen den Ball sehr, sehr stark, viele Zweikämpfe gewonnen. Und Sané, ja, das hat man, glaube ich, gesehen. Also wenn der dann mal so in Szene kommt wie vor dem 1:1 oder wie vor dem 2:1, das ist dann schon eine Wucht, die musst du erstmal verteidigen. Also die vier würde ich mal vielleicht hervorheben.
Ja, jetzt können wir natürlich nicht über das Spiel sprechen, ohne über den Schiedsrichter zu sprechen. Ja, Tuchel hat sich ja beklagt über die Leistung von Glenn Nyberg. Der Schwede habe einseitig gepfiffen. Vor allem eine Szene ärgerte die Bayern. Arsenal-Torwart David Raya spielte einen Abstoß zu Gabriel. Der nahm dann den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück. Dabei hatte Nyberg vorher gepfiffen. Einen Handelfmeter gab es trotzdem nicht. Wie hast du die Szene im Stadion wahrgenommen, Mario?
Ja, es war ein bisschen seltsam, weil du das ehrlicherweise im Stadion gar nicht so wahrgenommen hast. Also ich habe mich auch unter den Kollegen umgeschaut, weil sich plötzlich die Bayern so fürchterlich aufgeregt haben. Die Spieler und Tuchel. Tuchel ist wie nicht selten in diesem Spiel wild auf den Linienrichter zugelaufen, hat come on, come on geschrien. Und wir saßen da und haben erst überlegt, okay, was ist denn jetzt los? Und dann siehst du die Bilder im TV und es ist schon recht eindeutig, dass der David Raya auf das Schiedsrichtersignal wartet, dann spielt und dann nimmt Gabriel den Ball halt in die Hand. Also ja, das ist ein Elfmeter. Also ich kann verstehen, dass man die Schiris verteidigt oder den Schiedsrichter verteidigt, weil man sagt, ja okay, wer will so einen Elfmeter? Das ist halt irgendwie schon ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber nichtsdestotrotz ist es am Ende ein Handspiel und ein Elfmeter. Also da kann ich den Frust von Tuchel und von Kane und von allen Bayern Verantwortlichen schon absolut verstehen.
Ja, du bist da sehr, sehr, sehr aufgewühlt, sage ich mal, sehr, sehr emotional bei deiner Begründung. Das ist ja auch so bei uns in der Redaktion gewesen heute Morgen, als wir Redaktionskonferenz hatten. Da gab es ja etliche Kollegen, die jetzt wahrscheinlich applaudiert hätten. Es gab aber auch ein paar dabei, die gesagt haben, nee, das war doch völlig in Ordnung, dass es da keinen Elfmeter gab. Wir haben dazu ein Pro und Contra bei uns auf der Seite. Also für alle, die uns jetzt hören, schaut mal in die Kicker-App. Da findet ihr unser Pro und Contra. Es gibt auch eine Einordnung in Form einer Kolumne von unserem DFB-Regelexperten Lutz Wagner, der sich damit beschäftigt, mit dieser Szene, aber auch mit einer Szene kurz vor Schluss, über die wir vielleicht noch kurz reden können. Saka geht in der Nachspielzeit auf Manuel Neuer zu, die beiden stoßen zusammen. Es gab dann auch einen Pfiff kurz darauf, aber das war nicht der Elfmeterpfiff, wie von Arsenal gefordert, sondern der Abpfiff. Wie war dein Impuls hier im Stadion?
Ja, wir saßen ein bisschen weiter rechts von der Mittellinie. Das heißt, man hat es jetzt live nicht optimal gesehen, aber der erste Eindruck war schon, okay, den wollte der Saka haben. Und ich finde, der Eindruck hat sich total bestätigt, wenn man die TV-Bilder sieht. Also es gibt da ja verschiedene Perspektiven immer. Und man kann auch sagen, Neuer macht einen ganz, ganz kleinen Schritt raus. Aber also im Fokus steht, finde ich, ganz klar, wenn man das auch sieht, die Szene, wie Saka das rechte Bein schon vorher anhebt und quasi Neuer tritt. Also er tritt eher Neuer als andersrum. Von daher bin ich da völlig fein mit der Entscheidung. Also das ist kein Elfmeter.
Jetzt wollen wir natürlich noch einen kurzen Ausblick von dir haben. 2:2, also das Hinspielergebnis. Für die Bayern eine minimal bessere Ausgangslage, da sie das Rückspiel ja dann zu Hause haben, oder eher ausgeglichen? Was glaubst du?
Beides, ehrlicherweise. Also natürlich spielen die Fans einen Riesenfaktor. Die waren jetzt gar nicht da. Man hat dem Emirates Stadium ja immer so eine recht leise Atmosphäre nachgesagt, aber das war schon sehr, sehr laut gestern. Jetzt nicht unbedingt so nach dem 2:1, aber dann gerade zweite Halbzeit, da kam das Publikum nochmal und da hat Arsenal auch einen Push gegeben. Und das Gleiche erwarte ich dann wahrscheinlich auch in der Allianz Arena. Natürlich werden die Bayern da eher von profitieren. Nichtsdestotrotz, ja, alles pari. Es ist quasi 0-0. Es gibt keine Auswärtstorregel. Und wie ich das eben schon mal gesagt habe, ich bin sehr gespannt darauf, wie gerade Arteta seine Mannschaft einstellt, ob die Bayern wieder ein bisschen überfallen wollen oder ja, die Bayern das mal machen lassen. Also ich sehe das komplett 50-50. Also vor dem ersten Spiel hätte ich eher gesagt, Vorteil Arsenal natürlich aufgrund der jüngsten Bayern-Ergebnisse. Aber jetzt würde ich sagen, ja, sehr ausgeglichen.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und gute Heimreise.
Danke euch. Ciao, ciao.
Ciao.
Von London geht es jetzt direkt weiter nach Madrid. Von da ist uns Patrick Kleimann zugeschaltet, telefonisch. Der steht in irgendeinem Park und muss aufpassen, dass er nicht von Rasenmähern überfahren wird, haben wir gerade gehört. Eigentlich ist Patrick nämlich da, um heute Abend vom Spiel des BVB bei Atletico Madrid zu berichten. Hallo Patrick.
Hallo Matthias, hallo Caro, ich grüße euch.
Ja Patrick, dann pass auf, dass du jetzt nicht vom Rasenmäher überfahren wirst und lass uns ein bisschen auf gestern Abend schauen. Du hast ja die Gelegenheit genutzt und warst beim 3:3 zwischen Real Madrid und Manchester City im Stadion. Wie war es denn so?
Ja, beeindruckend. Also zum einen war ich zum ersten Mal im glorreichen Estadio Santiago Bernabeu, was ja an sich schon mal eine ziemliche Wucht ist. Aber das, was da unten auf dem Rasen lief gestern Abend, das war ebenso stark. Also das war ein wunderbares Spiel, nah an der Perfektion. Es war ja sehr, sehr gute Mannschaften. Das war individuelle Qualität. Das war richtig schöner Fußball als Mannschaft. Und auch, ja, nicht unspektakulär. 6 Tore. Also das konnte sich schon durchaus sehen lassen.
Heute Abend geht's für dich dann ein paar Kilometer weiter rüber zu Reals Stadtnachbar Atletico. Da ist ja der BVB gefordert. Wie schätzt du denn die Chancen der Dortmunder in diesem Duell ein?
Ja, es haben im Vorfeld ja eigentlich alle Beteiligten gesagt, dass es ein 50-50-Spiel ist. Das sehe ich eigentlich genauso. Es wird sehr, sehr viel darauf ankommen, mit welcher Intensität der BVB da heute bei Atletico antritt. Die sind ja bekanntermaßen eine Mannschaft, die sehr viel auf Physis setzt, die sehr aggressiv sind, die den Gegner gerne mal ihr Spiel aufdrängen auch und von außen eingepeitscht werden. Und wenn Dortmund in der Lage ist, das anzunehmen, bei sich zu bleiben und ja selber ein bisschen Kontrolle zu übernehmen, dann haben sie da, glaube ich, gar keine so schlechten Chancen, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche zu erspielen heute Abend. Und in Dortmund ist ja eh immer alles möglich. Das heißt, ich sehe diesen Halbfinaleinzug als gar nicht so unrealistisch an.
Ja, dann gib uns doch mal ein Update. Wie sieht es personell aus bei den Dortmundern? Sind alle dabei? Gibt es noch kurzfristige Ausfälle? Was ist der Stand?
Ja, Donny Malen, das musste leider in Dortmund bleiben. Der hatte sich ja im Länderspiel für die Niederlande in Deutschland so einen Schlag auf den Oberschenkel zugezogen, der so ein bisschen hartnäckiger gewesen ist. Deswegen hat er schon die letzten Bundesligaspiele verpasst. Eigentlich war er auf dem klaren Plan, jetzt hier wieder mit nach Madrid fliegen zu können. Das hat ihn aber noch einen Infekt zurückgeworfen in seiner Reha. Also der fehlt hier definitiv. Und gestern tagsüber war Emre Can so ein bisschen krank, ist dann auch nicht beim Abschlusstraining im Stadion dabei gewesen, auch nicht bei der Pressekonferenz, für die er eigentlich vorgesehen war. Das heißt, er wurde noch so ein bisschen geschont. Da wird sich heute im Laufe des Tages entscheiden, ob der dann auflaufen kann oder nicht. Ansonsten hat Edin Terzic eigentlich alle an Bord, die er haben möchte.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das heute Abend aussehen wird. Wir werden zuschauen. Vielen Dank dir schon mal, Patrick. Und jetzt noch einen schönen Tag in Madrid, bevor es dann später losgeht.
Ja, danke. Schöne Grüße. Bis dann.
Ciao. Ja, und wir verabschieden nicht nur unseren Reporter, sondern wir verabschieden uns auch für heute. Morgen geht's hier weiter mit einer neuen Folge Kicker Daily. Und damit ciao und tschüss.
Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.